Preventa. Aktuelles aus dem Arbeitsschutz für mehr Gesundheit im Job. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Preventa Arbeitsschutz-Podcasts. Ich bin Dr. Ingo Max Leipelt und wie immer an dieser Stelle begrüße ich Sie aufs Herzlichste. Schön, dass Sie sich für das Thema Arbeitsschutz im Allgemeinen und für die Teilhabe am Arbeitsleben im Besonderen interessieren. Ja, und da sind wir auch schon beim heutigen Thema, Teilhabe am Arbeitsleben. In unserer heutigen Diskussion erkunden wir die verschiedenen Facetten und Aspekte, die mit der Integration und Inklusion am Arbeitsplatz verbunden sind. Von gesetzlichen Rahmenbedingungen, die wir auch schon in der letzten Folge dieser Themareihe behandelt haben, bis hin zu bewährten Praktiken in Unternehmen. Wir nehmen einen nüchternen Blick auf die Herausforderungen und Chancen, die sich in Bezug auf die Teilhabe am Arbeitsleben ergeben. Anhand der aktuellen Regelungen werfen wir einen Blick auf aktuelle Entwicklungen, Best Practices und die sich wandelnde Landschaft der Arbeitswelt. Bleiben Sie also dran, um mehr über die bedeutenden Fortschritte und die anstehenden Herausforderungen im Streben nach einer modernen Arbeitsumgebung zu erfahren. Zunächst wollen wir uns einmal die Frage stellen, was steht am Anfang der Teilhabe? Was ist die Voraussetzung für den Beginn des Rehabilitationsverfahrens? Ganz klar, die Erkennung und die Ermittlung des Bedarfs. Denn die frühzeitige Erkennung eines Bedarfs ist für den Erfolg bedeutsam. Der Reha-Prozess sollte so früh wie möglich beginnen. Werden Bedarfe ganz oder teilweise nicht erkannt, besteht die Gefahr, dass sich das Rehabilitationsverfahren verzögert oder falsche Ziele gesetzt werden. Um das zu vermeiden, werden bestimmte Instrumentarien, Testverfahren und systematische Prozesse benötigt. Dies sind insbesondere Verfahren zur Beurteilung der arbeitsbezogenen Leistungsfähigkeit, der jeweilige Reha- und Teilhabeplan, das Rentengutachten, die persönliche Beratung und Betreuung im Reha-Management sowie der Abgleich des Fähigkeitsprofils mit dem Tätigkeitsprofil. Zudem können die spezifischen Bedürfnisse des Betroffenen oder der Betroffenen durch gezielte Beratung frühzeitig erkannt werden. Dies sieht auch der Gesetzgeber so und hat deshalb im Sozialgesetzbuch 1 formuliert, dass die Rehabilitationsträger die Pflicht haben zur Aufklärung, Beratung und Auskunftserteilung. Und meistens ist es so, dass im Prozess des Reha-Managements erkannt wird, dass aufgrund der verbleibenden Verletzungsfolgen der bisherige Beruf nicht mehr ausgeübt werden kann. Diese Erkenntnis sollte möglichst frühzeitig, aber auf keinen Fall voreilig gewonnen werden. Dazu folgendes Fallbeispiel. Herr W. ist Gerüstbauer. Und er erleidet auf dem Weg zur versicherten Tätigkeit als Motorradfahrer einen schweren Unfall, bei dem es zur Amputation eines Armes kommt. Hier ist bereits am Anfang des Verfahrens mit dem Durchgangsbericht klar, dass Herr W. nicht mehr als Gerüstbauer arbeiten kann. Der Bedarf auf Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben ist somit schon vorzeitig klar erkennbar. In anderen Fällen kann es aber auch so sein, dass aus medizinischer Sicht noch eine, wenn auch eher geringe Chance auf Rückkehr in den bisherigen Beruf besteht und sich erst im Rahmen einer Arbeits- und Belastungserprobung herausstellt, dass es eben doch nicht mehr geht. Dann wird der Bedarf erst am Ende des Reha-Prozesses erkannt. So, ist also der Bedarf für eine Teilhabe klar erkannt, wie geht es dann weiter? Der nächste Schritt ist dann natürlich die Ermittlung des jeweiligen Bedarfs. Die Bedarfsermittlung ist ein Vorgehen, welches auf individueller Ebene Informationen zur Prüfung und Konkretisierung eines vorliegenden Teilhabebedarfs erhebt, diese bündelt und auswertet. Die Ergebnisse der Bedarfsermittlung bilden die Basis der Entscheidungen zu den entsprechenden Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, LTA, die individuell geeignet sein müssen und die ebenfalls erforderlich sein müssen. Welche Instrumente stehen da zur Verfügung? Der Reha- und Teilhabeplan, die Angaben zum schulischen und beruflichen Werdegang, das Tätigkeits- und das jeweilige Fähigkeitsprofil, Vorbefunde aus der medizinischen Rehabilitation und die Erhebung der jeweiligen Krankengeschichte. Diese Instrumente sollen eine individuelle und funktionsbezogene Bedarfsermittlung gewährleisten, die nach Vollziehbarkeit sichern und erstens die Funktionsstörung, zweitens die daraus resultierenden Einschränkungen in der Teilhabe, drittens die Ziele der Versicherten, viertens die geeignete Rehabilitationsleistung dokumentieren. Dabei sind insbesondere folgende Informationen zu ermitteln: die Biografie des oder der Betroffenen, Gesundheitsprobleme, Auswirkungen der Gesundheitsprobleme auf die Körperfunktionen sowie auf die Aktivitäten im täglichen Leben und Teilhabe, relevante Kontextfaktoren, umweltbezogene Faktoren, personenbezogene Faktoren, die Schlüsselkompetenzen des oder der Versicherten, spezielle Ausbildung und Arbeitsmarktbedingungen sowie die individuellen Ziele. Wichtig ist, dass diese Bedarfsermittlung für die Betroffenen nachvollziehbar und transparent erfolgt. Neben der Eignung und der Neigung spielt auch das Wunsch- und Wahlrecht der Betroffenen eine wichtige Rolle. Bei der Entscheidung über die Leistungen und bei der Ausführung der Leistungen zur Teilhabe wird den berechtigten Wünschen der Leistungsberechtigten entsprochen. Dabei wird auch auf die persönliche Lebenssituation, das Alter, das Geschlecht, die Familie sowie die religiösen und weltanschaulichen Bedürfnisse der Leistungsberechtigten Rücksicht genommen. Welche Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben können nun gewährleistet werden? Erstens, Teilförderung. Bei der sogenannten Teilförderung ist durch den Versicherungsträger im Rahmen einer Zumutbarprüfung festzustellen, dass die von den Versicherten gewünschte höherwertige Tätigkeit nicht angemessen ist, um das Teilhabeziel zu erreichen. Denn die berufliche Wiedereingliederung kann auf einem anderen Weg über konkrete Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erreicht werden. Gleichwohl kann die seitens der Versicherten angestrebte Maßnahme zur Erlangung einer höherwertigen Tätigkeit bis zur Höhe des Aufwands gefördert werden, der bei einer angemessenen Maßnahme entstehen würde. Es werden also die beiden möglichen Maßnahmen verglichen und der Betroffene bekommt dann den Betrag für die günstigere Maßnahme. Wenn auch die günstigere Maßnahme natürlich geeignet ist, um das Teilhabeziel zu sichern. Das nächste sind die sogenannten Kompensationsleistungen. Da geht es um den Bezug von Verletztengeld. Auch das ist gesetzlich geregelt. Wann endet das Verletztengeld? Das Verletztengeld endet mit dem letzten Tag der Arbeitsunfähigkeit oder der Hinderung an einer ganztätigen Erwerbstätigkeit durch eine Heilbehandlungsmaßnahme und zweitens mit dem Tag, der dem Tag vorausgeht, an dem ein Anspruch auf Übergangsgeld entsteht. Wenn mit dem Wiedereintritt der Arbeitsfähigkeit nicht zu rechnen ist und Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nicht zu erbringen sind, endet das Verletztengeld mit dem Tag, an dem die Heilbehandlung so weit abgeschlossen ist, dass die Versicherten eine zumutbare, zur Verfügung stehende Berufs- oder Erwerbstätigkeit aufnehmen können. Dazu folgendes Fallbeispiel. Frau M. hat durch ihre Tätigkeit als Gartenhelferin ein Asthma bronchiale mit Hyperreagibilität gegenüber Gräserpollen und Sommerkräutermischung Erle, Birke sowie Roggen entwickelt. Eine Berufskrankheit, obstruktive Atemwegserkrankung, wurde anerkannt und die zuletzt ausgeübte Tätigkeit kann trotz individualpräventiver Maßnahmen nicht mehr ausgeübt werden. Eine Umsetzung auf einen anderen Arbeitsplatz beim bisherigen Arbeitgeber ist nicht möglich. Eine Qualifizierung mit Anspruch auf Übergangsgeld wird von der Betroffenen nicht gewünscht. Nach aktueller ärztlicher Auskunft ist die Heilbehandlung soweit abgeschlossen, dass die Versicherte eine zumutbare, zur Verfügung stehende Berufs- oder Erwerbstätigkeit aufnehmen könnte. Mit dem Tag des Angebotes einer solchen Tätigkeit endet der Anspruch auf Verletztengeld. Vom Verletztengeld zu unterscheiden ist das sogenannte Übergangsgeld. Das Übergangsgeld ist die Kompensations- bzw. Entgeltersatzleistung, die den Lebensunterhalt der Versicherten im Zusammenhang mit den zu erbringenden Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sicherstellt. Also wenn die Maßnahme zur Teilhabe am Arbeitsleben angetreten wird, wird kein Verletztengeld mehr gewährt, sondern sogenanntes Übergangsgeld. Gleichzeitig wird natürlich die Maßnahme selbst finanziert. Klassische Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, die einen Anspruch auf Übergangsgeld auslösen, sind Maßnahmen der Berufsvorbereitung, Maßnahmen der beruflichen Anpassung und Weiterbildung, Maßnahmen im Berufsbildungsbereich sowie Maßnahmen in einer Werkstatt für behinderte Menschen. Welche Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben gibt es jetzt genau? Also neben dem Verletztengeld und dem Übergangsgeld, welche Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben gibt es, die finanziert werden? Bei diesen Leistungen gilt es, die Erwerbsfähigkeit der Versicherten zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen. Diese Leistungen werden mit dem Ziel erbracht, die Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern. Das heißt, die Versicherten sollen mit den zu erbringenden Leistungen befähigt werden, mindestens bis zum Erreichen der in der gesetzlichen Rentenversicherung üblichen Altersgrenze möglichst auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt am Erwerbsleben teilzuhaben, zu partizipieren. So, und da gibt es zum einen Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes, einschließlich Leistungen zur Aktivierung und zur beruflichen Eingliederung. Das sind die technische Anpassung von Arbeitsplätzen, einschließlich der Erreichbarkeit eines Arbeitsplatzes, barrierefreier Zugang, die Anpassung organisatorischer Rahmenbedingungen von Arbeitsplätzen, Arbeitszeit, Unterstützung durch Kolleginnen und Kollegen, gegebenenfalls unter Berücksichtigung arbeitsvertraglicher Anpassungen. Die Vermittlung eines geeigneten Arbeitsplatzes nach dem unfallbedingten Verlust des bisherigen Arbeitsplatzes und damit zusammenhängende Leistungen an den Arbeitgeber. Und auch individuelle Trainings- und Aktivierungsmaßnahmen wie zum Beispiel Einzelcoaching, Bewerbungscoaching, Abbau von Beschäftigungshemmnissen, Berufswegeplanung. Wichtig, solche Maßnahmen lösen dem Grunde nach einen Anspruch auf Übergangsgeld aus, wie wir schon vorhin erwähnt haben. Weitere Maßnahmen sind die Berufsvorbereitung einschließlich einer wegen der Behinderung erforderlichen Grundausbildung. Was ist zum Beispiel eine solche Grundausbildung? Nun, zum Beispiel das Erlernen der Blindenschrift bei unfallbedingter Erblindung oder das Erlernen der Gebärdensprache bei unfallbedingtem Hörverlust. Es würde sich dann um Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben handeln, wenn das Erlernen der weiteren beruflichen Qualifizierung bzw. der Erlangung eines Arbeitsplatzes dient. Häufiger ist jedoch der Fall der sogenannten Berufsvorbereitung als vorgeschaltete und vorbereitende Maßnahme einer beruflichen Qualifizierung, die heißt auch Reha-Vorbereitung bzw. Reha-Vorbereitungslehrgang. Ziel der Reha-Vorbereitung ist es, die oft einige Jahre zurückliegenden Schulkenntnisse der Versicherten wieder aufzufrischen, sowie soziale Kompetenzen, Arbeits- und Lerntechniken zu trainieren, damit eine Qualifizierungsmaßnahme erfolgreich durchlaufen werden kann. Diese Reha-Vorbereitung umfasst deswegen zumeist die Bereiche Kommunikation, Deutsch, Mathematik, kaufmännische und technische Grundlagen, Basiswissen in Datenverarbeitung sowie Englisch. Weitere Leistungen sind die klassische berufliche Anpassung und Weiterbildung. Hierunter sind sämtliche beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen zu verstehen, die es den Versicherten ermöglichen, auch nach dem Versicherungsfall am Arbeitsleben teilzuhaben, entweder bei dem bisherigen oder einem zukünftigen Arbeitgeber. Dabei sind folgende Maßnahmen zu unterscheiden. Zum einen diejenigen, die konkret auf dem bisherigen Beruf unter Ausnutzung der erworbenen Kompetenzen aufbauen und bei denen die Versicherten in der Ausprägung ihrer Kompetenzen an die sich stetig verändernden Anforderungen des Arbeitsmarktes angepasst werden, zum Beispiel unterschiedliche Computer- oder Softwaresysteme, unterschiedlicher technischer Maschinenpark oder Maßnahmen, die in eine berufliche Neuorientierung einmünden. Diese Maßnahmen dauern je nach Art und Umfang in der Regel zwischen 6 und 24 Monaten. Möglich ist aber auch die Förderung einer selbstständigen Tätigkeit, Existenzgründung. Für eine Förderung sollten dabei folgende Voraussetzungen erfüllt sein. Die Leistungsberechtigten müssen die Bereitschaft mitbringen, als selbstständige Unternehmerin bzw. selbstständiger Unternehmer tätig zu werden und das erfordert natürlich neben einer ausgeprägten Leistungsbereitschaft auch die Fähigkeit, mit dem unternehmerischen Risiko umgehen zu können. Ferner müssen sie über Fähigkeiten verfügen, die es ihnen ermöglichen, Marktnischen zu besetzen, mit denen man Geld verdienen kann. Sie müssen über betriebswirtschaftliche, kaufmännische Grundkenntnisse verfügen. Zunächst schon, um im Vorfeld ihrer Selbstständigkeit einen Businessplan zu erstellen, mit dem die potenzielle Machbarkeit ihrer Geschäftsidee dargestellt bzw. nachgewiesen werden kann. Hier kann natürlich der Rehabilitationsträger entsprechende Unterstützungsleistungen anbieten, das heißt bei der Erstellung des Businessplans. Welche Maßnahmen gehören noch zur Teilhabe? Zum Beispiel noch die Kosten einer notwendigen Arbeitsassistenz. Arbeitsassistenz ist die bei der Arbeitsausführung über gelegentliche Handreichungen hinausgehende, zeitlich wie tätigkeitsbezogene, regelmäßig wiederkehrende Unterstützung von schwerbehinderten und gleichgestellten behinderten Menschen mit Assistenzbedarf durch eine persönliche Assistenzkraft. In der Regel handelt es sich da um Handreichungen, die von der Assistenzkraft erbracht werden, die den schwerbehinderten Menschen in die Lage versetzen, die von ihm geschuldete Arbeitsleistung zu erbringen. Und die letzte Maßnahme ist das sogenannte Existenzgründungsdarlehen. In besonders gelagerten Einzelfällen kann ein Existenzgründungsdarlehen als sonstige Hilfe zur Förderung am Arbeitsleben gewährt werden. Welche Zugangsvoraussetzungen sind erforderlich? Erstens eine möglichst dauerhafte berufliche Eingliederung durch Aufnahme einer selbstständigen Erwerbstätigkeit. Zweitens, die Menschen mit Behinderung müssen die erforderlichen persönlichen und fachlichen Voraussetzungen für die Tätigkeit erfüllen. Sie müssen ihren Lebensunterhalt durch die Tätigkeit voraussichtlich auf Dauer im Wesentlichen sicherstellen können. Und es muss klar sein, dass die Tätigkeit unter Berücksichtigung von Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes die zweckmäßigste ist. Und drittens, es besteht keine Möglichkeit, den Kapitalbedarf durch Fördermittel dritter Stellen oder durch Darlehen des freien Kapitalmarktes zu decken. Diese Fördermittel, die dann gewährt werden, müssen zweckgebunden eingesetzt werden, zum Beispiel für die betriebliche Erstausstattung. Ja, und damit sind wir schon am Ende der Ausführungen angelangt. Vielen Dank, dass Sie uns hier in dieser Podcast-Folge begleitet haben, die sich der Teilhabe am Arbeitsleben gewidmet hat. Wir denken, dass die Teilhabe am Arbeitsleben notwendig ist, um eine vielfältige und nachhaltige Arbeitswelt zu gestalten. Die Teilhabe am Arbeitsleben ist aber auch ein fortlaufender Prozess, der die kontinuierliche Anstrengung von Individuen, Unternehmen, der Gesellschaft und der Sozialversicherungsträger insgesamt erfordert. Jeder Schritt in diese Richtung trägt dazu bei, eine positive Veränderung zu bewirken. Ich möchte Sie ermutigen, das Gespräch fortzusetzen, Ideen auszutauschen und sich für die Schaffung von Arbeitsplätzen einzusetzen, die für alle zugänglich sind. Denn letztlich liegt der Erfolg einer Gesellschaft darin, wie sie mit jedem Einzelnen umgeht und wie sie die Stärken eines jeden Einzelnen fördern kann. Vielen Dank für Ihr Interesse an diesem wichtigen Thema. Wir freuen uns darauf, Sie auch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu können. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie weiterhin gesund, bleiben Sie weiterhin zuversichtlich. Ihr Dr. Ingo Max Leipelt.